SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe. Am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. Reflexe gilt heute einer prägenden Figur der durchaus turbulenten Geschichte der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz. Es geht um Heinrich Zschokke, Großschriftsteller, Medienmann, Politiker, ein Immigrant aus Deutschland. Heinrich Zschokke ist vielleicht außerhalb des Aargaus wenig bekannt. Mein Gast für diese Sendung ist Werner Orth, Historiker aus dem Aargau. Er hat vor kurzem eine umfassende Biografie zu diesem Mann vorgelegt. Ja, nach jahrelanger Beschäftigung, Werner Orth, worin sehen Sie in zwei Sätzen die Bedeutung und die Leistung von Heinrich Zschokke? Warum sollen wir uns bis heute und heute oder heute erst recht mit ihm befassen?
Heinrich Zschokke hatte eine enorme Wirkung, wie Sie sagen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war einer der bedeutendsten Schriftsteller, Publizisten, nicht nur der Schweiz, sondern im ganzen deutschen Sprachraum. Er hatte aber auch eine unglaublich vermittelnde Wirkung. Er vermittelte zwischen den Welten, zwischen den Generationen. Er vermittelte im doppelten Sinn. Er vermittelte auch Wissen, Ideen, Weltanschauungen. Und er schrieb mit seinen Werken, wenn man sie heute herausgebe, ließen sich sicherlich 100 Bücher füllen.
Also das bedeutet ja auch für den Biografen eine unendliche Stoff- und Faktenfülle zu bewältigen. Das leistet auch dieses Buch in einer sehr schön lesbaren Weise. Ich denke doch, wir müssten ganz kurz mal so die Eckdaten, die wichtigsten Lebensstationen dieses typischen Schweizers mit deutschen Wurzeln nachzeichnen. Versuchen wir es in aller Kürze, Werner Orth.
Gern. 1771 geboren in Magdeburg, der stärksten preußischen Festung, mit dicken Mauern umgeben, als Sohn eines Handwerkers, eines Tuchmachers. Mit einem Jahr starb seine Mutter, mit 8 Jahren war er vollweise und wurde dann von einem Aufenthalt zum anderen geschickt. Zuerst übernahmen ihn die Geschwister, schickten ihn in Schulen. Er war ein Schulversager, ein Träumer, ein Phantast, hat dann versucht, sich selber beizubringen, was ihm die Schule nicht vermitteln konnte, hat sich als Künstler oder künftiger Künstler gesehen, hat versucht, mit diesem Literarischen, was er gelesen hat, auch selber an die Öffentlichkeit zu treten, ist aber mit 16 Jahren dann davongelaufen in Magdeburg, hat sich dem Zugriff der kleinbürgerlichen Gesellschaft dort entzogen, wollte sich einer Schauspielertruppe anschließen, ist dann Hauslehrer geworden, später hat er sich finanziert mit seinen Dichtungen, ist an die Universität Frankfurt an der Oder gegangen, hat dort Philosophie und Theologie studiert, hat als Privatdozent gearbeitet, hat versucht, auch in Magdeburg selber eine Pfarrstelle zu übernehmen, ist dann in die repressive Zeit unter Minister Wöllner geraten, wo zensuriert wurde. Kant durfte nicht mehr veröffentlichen, der große Immanuel Kant, hat eine große Bildungsreise unternehmen wollen, um diesen preußischen Repressionen zu entgehen, ist mehr oder weniger durch Zufall in sein Lieblingsland aus der Kindheit, die Schweiz, gekommen, wollte Paris besuchen nach der Französischen Revolution, ist dann wieder zurück in die Schweiz gekommen und ist da geblieben, hat versucht, sich in der Schweiz zurechtzufinden und niederzulassen, zuerst als Institutsleiter in Graubünden.
Ja, das ist die erste relevante Schweizer Station. Was hier schon auffällt, ist, dass er eben unglaublich jung, mit 16, 17, eben sich durchaus zugetraut hat, Stücke zu schreiben, Romane zu schreiben. Das hat sogar funktioniert, aber war nicht erfolglos. Jetzt kommt der 24-Jährige in die Schweiz, übernimmt die Leitung eines Seminars, eines durchaus renommierten zu dem Zeitpunkt in Reichenau, scheitert dann aber primär aus ökonomischen Gründen und jetzt gärt es in der Schweiz und es kommt zum Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft. Ja, und er muss flüchten, also muss Leib und Leben retten, geht von Graubünden wieder weg und kommt nach Aarau, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, was dann ja der provisorische Hauptort der von Napoleon ins Gnaden eingesetzten Helvetischen Republik war. Und jetzt entwickelt dieser theologisch Interessierte, literarisch Interessierte, wird dieser nicht 30-Jährige zu einem totalen Mann der Tat, zu einem Handelnden, und zwar in schwieriger Mission im Auftrag dieser Helvetischen Republik. Wie müssen wir uns den jungen Menschen Jocke vorstellen, dass er da sich das reinkniet, auch als Deutscher, der den Schweizern jetzt die Aufklärung, die republikanische Gesinnung, die Volksbildung nahebringen will? Was für ein Bild haben Sie sich da vom jungen Jocke gemacht?
Ich habe erwähnt, dass er Künstler war, Philosoph und Theologe. Und jetzt muss er den Sprung in die Realität machen. Er wurde als Beamter der Helvetischen Republik eingestellt, zuerst im Kulturministerium als Propagandachef.
Genau, im Büro für Nationalkultur,
genau, wie das ja, hieß. Nach französischem Vorbild. Es war ein Direktorium in der Schweiz. Zentralistisch sollte die Schweiz organisiert werden. Und man musste eigentlich, obwohl Frankreich, die französische Armee eigentlich die Schweiz reformiert oder revolutioniert hatte, dieses neue System legitimieren. Jocke hat dann 3 Zeitschriften, Zeitungen herausgegeben, um der Bevölkerung das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Umwälzung zu vermitteln. Das Regime hatte dann aber immer weniger Geld und konnte sich einen Propagandachef nicht mehr leisten und hat ihn dann in schwieriger Mission in die Innerschweiz geschickt, als Regierungskommissär, um dort aufzuräumen und wieder in Ordnung zu bringen, was durch Kriegsgeschehen zugrunde gerichtet worden war.
Genau, diese Gegend war ja am stärksten beeanspruchst, natürlich auch durch den Widerstand etwa der Nidwaldner. Das sind so die Signale, die man vielleicht noch in Erinnerung hat, den Widerstand gegen die Franzosen und dann natürlich das Elend. Nachher kam er auch ins Tessin und, was ich als Basler nicht gewusst habe, war auch Regierungsstatthalter, also sozusagen der Vertreter der Zentralregierung in der durchaus konservativen, also helvetisch-kritischen Stadt Basel, hat sich da ganz ordentlich gemetzget, aber plötzlich war er dann mit abgesägten Hosen da. Und das ist etwas, das sich durch das Leben zieht. Er hat immer wieder auch Erlebnis des Scheiterns. Es ist nicht einfach eine Erfolgsgeschichte, nicht? Und ihre Biografie zeigt ihn, das macht sie so spannend lebendig, zeigt ihn keineswegs als Heroen jetzt oder nur eben als Erfolgsmenschen. Er wird auch in seinen Fehlschlägen oder auch in weniger angenehmen Zeiten als junger Mann vielleicht ziemlich arrogant zeitweise geschildert. Aber das Stichwort, das Sie gegeben haben dann für seine eigentliche Wirkung, ist die Zeitschriftengründung, nicht? Und da müssen wir vielleicht von diesem Schweizer Boten reden, nicht? Also wie ein deutscher Publizist den Schweizern die neue Schweiz erklärt, nicht?
Nicht nur die neue Schweiz erklärt, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Geschehen. Er fand, mit Recht auch, man kann ja nicht nur eine Regierung der Elite bilden, man muss das Volk überzeugen. Und das Volk, das sind zum größten Teil ungebildete Menschen, sind uninteressierte Menschen am politischen Geschehen oder vom politischen Geschehen abgeschreckte Menschen, weil sie ja doch nichts mitzureden haben. Und sie persönlich anzusprechen, mit ihnen die Verbindung aufzunehmen, sie zu überzeugen, und zwar nicht von oben her, das waren sie gewohnt, mit dem Hut in der Hand vor irgendeinem Vorgesetzten zu stehen, sondern von gleich zu gleich in ihrer Sprache, in einer bildlichen Welt, in einer Sprachwelt der Bibel, in einer Welt der Beispiele, sie zu überzeugen, dass dieses Geschehen richtig sei.
Sie haben vorher Kant erwähnt, kann man sagen, Heinrich Jocke war jetzt von seinen Auffassungen her, er war ja kein Theoretiker, er war der Praktiker, aber er war ganz klar ein Aufklärer, und zwar im Kantschen Sinne. Er war eben auch in Paris, war dort eher abgestoßen von den unschönen Entwicklungen nach 1993. Ihm ging es um die Erziehung zur Mündigkeit im kantschen Sinne. Kann man das vielleicht als Oberbegriff für seine Intentionen?
Ja, das ist ohne Zweifel der Fall. Er war also noch im 18. Jahrhundert der Aufklärung verpflichtet und hat aber gesehen, diese Aufklärung, die kann nicht nur in den höheren Schichten erfolgen, die muss auch bis zum einfachen Menschen herunterkommen. Auch sie müssen eine Bildung erwerben, Wissen bekommen. Und er hat sich dann auch in der Auseinandersetzung mit der bäuerlichen Bevölkerung in der Innerschweiz der Volksaufklärung verschrieben. Das war sein großes Ziel. Dort, wo die Menschen wenig Zugang zu Informationen haben, wo sie wenig Möglichkeiten haben, sich selber zu artikulieren, tätig zu werden. Der Schweizer Bote war eine Form, dies zu erreichen.
Und zugleich hat er eben auch diesen Charakter eines Kalenders mit unterhaltsamen Geschichten, die er selber beigesteuert hat, und aber auch mit praktischen Ratschlägen. Also er war auch Ratgeber, Lebensberater bei der Hungersnot in 1816/17, hat er sich sehr engagiert, wie man den Leuten helfen kann. Also es war alles, es war Kultur, lebenspraktische und politische Erziehung.
Wirklich ein Lebensbegleiter dieser Menschen, wie eben dieser Volkskalender, der ein ganzes Jahr in den Haushaltungen benutzt wurde, zu Rate gezogen wurden, sollten sie auch bei Heinrich Zschokke für alle Lebenssituationen die geeigneten Ratschläge erhalten, und das auf eine amüsante Weise mit Unterhaltung, mit Anekdoten, wie sie dann auch Johann Peter Hebel verwendet hat, auch im Rückgriff auf Heinrich Zschokkes Schweizer Botenkalender und seinen Schweizer Boten übrigens.
Sie hören Reflexe heute mit Werner Orth, dem Biografen Heinrich Zschokke, über seine tausendseitige, kann man sagen, wenn man es nochmal drucken würde, oder über tausendseitige Biografie dieses wirkmächtigen Publizisten, Pädagogen, Schriftstellers in der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz. Setzen wir vielleicht jetzt noch die Lebensbeschreibung fort. Er ist ja dann eben im Aargau hängen geblieben und hat, wir lassen jetzt die vielen Turbulenzen der Schweizer Geschichte ein bisschen aus, Putsch und Gegenputsch, also Kampf zwischen den Verfechtern der Einheitsstaat und dem der Rückkehr zum Ancien Regime oder zumindest zu einer sehr föderalistischen Schweiz. Das ging ja dann hin und her mit der Mediation von Napoleon 1803. 1815 kam die Restauration. Sehen wir uns nochmals sein Lebensweg an. Eben, er hat nach dem Scheitern in Basel und einer Besinnungspause hat er sich merkwürdigerweise von außen aufs Forstwesen geworfen und sich dann in Aarau oder zunächst in Bieberstein, also in der Nähe von Aarau, definitiv niedergelassen. Da ergibt sich auch so ein Bild eines universellen Menschen. Eben, er ist nicht nur ein Schreibtischmann, sondern er ist in die Wälder gegangen, hat auch damit Erfolg für eine nachhaltige Forstwirtschaft gearbeitet. Was wurde Aarau für Heinrich Zschokke?
Es war der Aargau und vor allem Aarau, die ihn willkommen geheißen hat. Er war nämlich zur Zeit seiner Tätigkeit als Leiter des Seminars Reichenau, hat er eine Bündnergeschichte geschrieben und wurde ins Bündner Bürgerrecht aufgenommen. Hätte gerne in Graubünden sich als Bauer niedergelassen, als Gutsherr, hat dann aber gesehen, dass es so nicht funktioniert. Graubünden war in einem politischen Wirrwarr begriffen, aber in Aarau, ein ruhiges Städtchen, das eigentlich eher positiv stand zur Helvetik, sah die Möglichkeit, eine neue Existenz aufzubauen. Er hätte das gerne im Rahmen der Helvetischen Republik gemacht. Aus der Politik wollte er aussteigen und als Beamter sich einsetzen lassen und hat tatsächlich das Forstwesen studiert, hatte das Gefühl, mit Recht übrigens auch, dass die Wälder sehr vernachlässigt werden, dass da noch vieles zu tun sei. Und als Aufklärer, als Praktiker und Theoretiker hat er sich stets den Gebieten zugewendet, wo er das Gefühl hat, dass da noch viel zu erreichen sei, hat das Gefühl gehabt, mit dem aus Preußen und Deutschland angelehrten Wissen könnte er den Schweizern und den Aargauern dann helfen, ihre Wälder zu sanieren und die Staatseinnahmen zu fördern. Man darf nicht vergessen, damals gab es noch keine Vermögens- und Einkommenssteuer. Der Staat, die Regierung, die Verwaltung musste leben von ihren Einkünften aus Domänen, also ihren Besitzungen, zu denen auch die Wälder gehört, aus indirekten Steuernabgaben, aus dem Salzregal und anderen Regalien. Und hier, wenn man die Wälder mustergültig instand setzt und organisiert, wäre noch am ehesten
eine Einnahmenquelle da gewesen.
Ja, genau.
Ja, Heinrich Zschokke, muss man sagen, hat wesentlich eben von seinen publizistischen und literarischen Arbeiten gelebt. Er hat häufig ohne Lohn oder viel später ausbezahltem Lohn diese Aufgaben übernommen in der Helvetik. Und er hat ja in Aarau eben dann auch sein privates Glück gefunden in der Familie des benachbarten Pfarrers auf dem Kirchberg. Und so ist er dann im Aargau geblieben.
Richtig, ich meine, er hat gute Chancen und Angebote bekommen, vor allem aus München, aus Bayern. Man hätte ihn da einen großen Forstkreis übertragen. Er wurde oder wäre als Intendant des Theaters in München akzeptiert worden. Man hat großes Interesse gehabt, diesen damals berühmten Schriftsteller und erfahrenen, wie man das Gefühl gehabt hat, Förster wegzuziehen nach Bayern, aber die Notwendigkeit in der Nähe der Eltern seiner Frau Nanni Tschocke-Nüsperli zu leben. Sie war die älteste Tochter dieses Pfarrers und die Mutter hatte die Befürchtung, dass wenn sie wegzöge, wenn die Verbindung dann abrisse, sie diese Tochter, die als Mädchen auch ihre jüngsten Geschwister betreut hat, zu verlieren. Da musste dann, Heinrich Tschocke musste dann garantieren, dass er in der Nähe bliebe. Schloss Biberstein, ein renovationsbedürftiges Schloss als Ausgangspunkt für seine ausgedehnten Waldungsumgänge und Forsttätigkeit zu benutzen und auch für seine dichterischen und publizistischen Tätigkeiten.
Und Nanni Nüsperli hat ihm 12 Söhne und eine Tochter geboren, also es gab eine große Familie, die die beiden auch gemeinsam geschult haben. Also obwohl er sich sehr fürs Bildungswesen eingesetzt hat, hat er auf der eigenen auch Schulbildung beharrt. Das sind so Paradoxien, wie er auch ja eben sich immer wieder ins politische Getümmel geworfen hat und dann brüsk zurückgezogen hat, bevor wir diese zweite politische Phase dann auch nach der liberalen Revolution um 1830 anschauen, sprechen wir doch jetzt mal noch vom Schriftsteller Tschocke. Sie haben es gesagt, er war bekannt, er war berühmt, erfolgreich. Wenn man seine Bücher oder Stoffe anschaut, habe ich so das Gefühl, er war ein Eklektiker. Also es gibt das berühmte Beispiel, eben 1802 hat er Kleist kennengelernt und auch Wieland und aus einer Laune heraus haben sie vereinbart, aufgrund des Bildes alle sich mit diesem Stoff zu befassen, der zu Kleists Lustspiel der zerbrochene Krug geführt hat. Bei Tschocke ist es ein Prosastück geworden, später erschienen. Wie würden Sie seine literarische Arbeit kennzeichnen? Tendenzliteratur, das ist wohl klar, aber jetzt von der ästhetischen Seite her.
Man könnte es von zwei Seiten betrachten. Erstens mal war er ein glänzender, humoristischer Schriftsteller. Das wird aber nicht richtig zur Kenntnis genommen, weil man diese frühen Schriften, wo er sich wirklich hemmungslos bewegte und danach auch im Schweizer Boten in seinen Satiren, die werden zu wenig zur Kenntnis genommen. Nach meiner Meinung war er ein früher Jean-Paul, der versucht hat, mit Humor, mit dem Lachen der Leute zu befreien von Verkrampfungen, von Verhärtungen, sie dazu zu bewegen, sich auseinandersetzen mit der Welt. Also sicher dies. Das Zweite sind seine glänzenden Reiseberichte, Reiseerzählungen von selber gemachten Reisen hat er jeweils sehr unterhaltend, glänzend beschrieben, was er erlebt hat oder was er gedacht hat. Wenn man genauer hinsieht, hat er das am Schreibtisch noch dazu erfunden, diese philosophischen Aspekte und die Sonnenuntergänge hat er noch hineingefügt und so weiter. Aber es liest sich sehr gut. Es ist eigentlich schade, dass man diesen Tschocke, der übrigens in den 1970er Jahren wiederum zur Kenntnis genommen hat, als man seine klassischen Stellen der Schweiz in ihren Hauptorten neu aufgelegt hat, da wird eigentlich unter seinem Rang immer noch verkauft.
Was wahrgenommen wird, er hat zur Mythologie der Schweiz viel beigetragen, indem er ja des Schweizerlands Geschichte für das Schweizer Volk erzählt hat mit Wilhelm Tell und allen. Also er auch wieder als Deutscher gekommen wie Schiller mit Wilhelm Tell hat er wesentlich beigetragen durch diese dann im Schweizer Boden, also eben sehr breit gestreuten Geschichten, überhaupt so etwas wie ein Nationalbewusstsein, ein Bewusstsein der nationalen Geschichte von Luzern bis Graubünden, von Basel bis ins Berner Oberland zu schaffen, nicht?
Ja, ich meine, diese Auseinandersetzung mit der Schweizer Geschichte hatte ganz klar, wenn Sie die Tendenzliteratur erwähnen und auch den Eklektizismus erwähnen, er hat sich als Vermittler auch hier gesehen. Es war eine gebrochene, zerspaltene Schweiz, eine Schweiz der Bürgerkriege, der Verunsicherung, der Bedrohung. Hier die Gemeinsamkeit, das Gemeinsame herauszuarbeiten, die Identität des Volks mit der Vergangenheit und über die Vergangenheit mit dem eigenen Land, einem in sich gespaltenen Land, wie gesagt, herbeizuführen. Und er hat da von Johannes von Müller, dessen mehrbändige Geschichte der Eidgenossenschaft und aber auch Chroniken aus dem 16., 17. Jahrhundert übernommen und für ein einfaches Volk, das Volk seines Schweizer Boten zunächst, heruntergebrochen, verständlich gemacht, in einfache, klare Sprache gesetzt, dass das dann auch als Buch veröffentlicht wurde. Das war eigentlich nicht sein Anliegen.
Aber das hat ihm eben auch den Wohlstand verschafft. Da müssen wir jetzt sicher noch den Namen von seinem Verleger Sauerländer ins Spiel bringen, der ihn geschickt vermarktet hat, zu seinem Vorteil, aber auch zum Vorteil von Zschokke. Und so ist er zu einem gewissen Wohlstand gekommen, hat in Aarau ja dann dieses schöne Anwesen jenseits der Kettenbrücke, die Blumenhalde, nach eigenen Plänen errichten lassen, wo heute das Zentrum für Demokratie steht. Also das wäre durchaus im Sinne des Gründers. Ja, und auf dieser materiellen Sicherheit basierend eben hat er sich dann auch wieder politisch eingemischt. Die Politiker waren auch nicht bezahlt. Das Grossrat im Aargau hatte man erstens wenig zu sagen und bekam nichts. Er hat hartnäckig für die Macht des Volkes, für die Macht auch der Volksversammlung und gegen die Autokratie der Exekutive, der Regierung gekämpft. Das ist eigentlich sein Beitrag, jetzt sagen wir im dritten, vierten Jahrzehnt bis zu seinem Tod, eben für den Aargau, der damals dann auch wegweisend war für viele andere Kantone. Beispiel ein Schulgesetz, Beispiel die Verfassung von 1831 nicht. Geben Sie vielleicht noch ein Bild dieses späten politischen Zschokkes.
Heinrich Zschokke war stets eine Kämpfernatur, wenn auch das Politische ihn häufig Widerwillen eingeflößt hat. Er war ein politischer Mensch, genauso übrigens wie Heinrich von Kleist, aber in der Politik tätig zu sein, hat ihn eher abgeschreckt. Aber als Grossrat, gewählt vom Volk sozusagen, die einzige Instanz, die eigentlich dem Volk ermöglichte, sich einzumischen in die Politik, das hat ihm geschmeichelt und er wollte im besten Sinn auch dem Volk diese Stimme geben und versuchen, der Regierung, die, wie Sie sagen, autokratisch, nicht nur in Aargau, sondern in allen Kantonen war, einen Kontrollmechanismus, eine Gegenposition gegenüberzusetzen, Kritik zu äußern. Das war übrigens der Grund auch, wieso man ihn nie in die Regierung gewählt hat, sondern als Vertreter des Grossen Rats versucht, diese Regierung dazu zu zwingen, die Pressezensur abzuschaffen beispielsweise.
Die während der Restaurationszeit wieder eingeführt worden war?
Genau. Auch mehr Rechenschaft abzugeben und zuzulassen, dass der Grosse Rat, das Volk, auch Einfluss nehmen kann in die Gesetzgebung. Das war damals nicht so. Die Regierung erließ ein Gesetz, legte es dem Grossen Rat vor, der konnte ja oder nein sagen. Diese Notwendigkeit, die Zschokke gesehen hat, der Regierung auf die Finger zu sehen, als Publizist selbstverständlich in erster Linie, aber auch als Grossratsmitglied, hat ihn dazu gebracht, da relativ lange als Redakteur des Schweizer Boten und als Grossratsmitglied tätig zu sein.
Stichwort Publizist. Er hat eigentlich diese Macht der Publizistik vielleicht als erster so massiv ausnützen können in der Schweiz. Das kann man jetzt in Ihrer Biografie sehr schön nachlesen, wie man überhaupt auch viel erfährt eben über die ganzen Turbulenzen der Zeit. Als Nicht-Historiker hat man ja oft das Gefühl, aha, 1798 geht die alte Eidgenossenschaft unter und jetzt kommt die neue Zeit mit Liberalität und Republik und Volksrechten. 1848 die vorbildliche Bundesverfassung im internationalen Vergleich und man vergisst, welche Kämpfe, welches Hin und Her, Putsch gegen Putsch, also wie unruhig, wie turbulent die Zeit tatsächlich war zwischen 1798 und 1848. Und das kann man am Beispiel jetzt dieses Menschen, der das alles miterlebt hat und ja gestorben ist am Tag, als die Tagsatzung der neuen Bundesverfassung zugestimmt hat, am 27. Juni 1848, kann man darüber ganz viel erfahren, eben in einer sehr einfühlsamen, kenntnisreichen und aber jederzeit lesbaren Weise, Werner Orth. Was ja schon verblüfft ist, die unglaubliche Vielseitigkeit und die fast unfassbare Schaffenskraft dieses Mannes. Was fasziniert Sie selbst am meisten jetzt nach so vielen Jahren? Worüber möchten Sie mehr wissen? Inwiefern begleitet Sie Zschokke auch in Ihrer eigenen Lebensabsichten? Inwiefern hat er in Ihr Leben eingegriffen, nebst den vielen Arbeiten?
Ich bin ein Gelehrter, sitze in meinem Schreibstube und schreibe ein Buch, in dem ich Akten wälze. Und Heinrich Zschokke war ja auch ein Gelehrter. Und ein Gelehrter, auch dem Heinrich von Kleist war er dadurch sehr interessant und ein Vorbild, der zugleich noch als Praktiker tätig ist, der ein guter Organisator ist, der auf die Welt einwirkt, sie verändert, aber zugleich beobachtet und kommentiert, zugleich philosophisch tätig ist. Diese Wenn Sie vom universellen Menschen sprechen, ist das noch auf eine weitere Weise universell? Einer, der im täglichen Leben dasteht, seine Kinder erzieht, ein Haus mit seiner Frau zusammen verwaltet und einen Staat versucht zu verändern und immer noch nebenbei fast eine Riesenproduktion hat an publizistischen, literarischen Sachen, das ist doch etwas Faszinierendes. Und die Frage, die sich natürlich immer stellt, wie hat er das geschafft? Wie schafft ein Mensch das? Diese kämpferische Art, dieses sich da und auseinandersetzen bis zum Lebensende mit allen möglichen Fragen, praktischen Fragen, theoretischen Fragen, politischen Fragen. Das ist ein lebendiger Umgang mit den Möglichkeiten eines Menschen, mit den Möglichkeiten, die die Welt bietet, sie zu gestalten, die heute wieder selbstverständlich interessant wäre, wo wir manchmal resignieren, ob den vielen Problemen und Sorgen, die uns der Blick in die Zukunft bietet, dieser Optimismus, den Heinrich Zschokke auch gehabt hat.
Immer auch Positives zu sehen und an die Selbstverantwortung, die Selbstbestimmung des Einzelnen zu appellieren. Man muss natürlich auch sagen, seine Frau hat ihm den Rücken freigehalten. Also das Frauenbild war sehr traditionell, eigentlich verwunderlich bei einem so weltoffenen Menschen. Und er hat sich immer für den Einzelnen eingesetzt, also undogmatisch. Er hat sich eben für die Hungernden eingesetzt, er hat sich für die Volksbildung eingesetzt. Volksbildung ist Volksbefreiung, war ein berühmter Vortrag von ihm, der eben auch große Wirkung entfaltet hat. Also es ging ihm wirklich um die Menschen und ihre Möglichkeiten, sich zu entfalten, wie er sie selber wahrnehmen konnte. Und das wollte er weitergeben, auch aufgrund einer, das haben wir jetzt nur am Rande beleuchtet, einer letztlich tiefen Gläubigkeit. Er hat Predigten zunächst anonym geschrieben, die ein Bestseller wurden, Stunden der Andacht. Also wirklich das Universelle, das fasziniert. Im 21. Jahrhundert mit seiner enormen Arbeitsteilung ist vielleicht dieses Vorbild einer Vielseitigkeit das, was bleibt neben der Mythenbildung, also dass wir als Schweizer seiner Aufklärung und seiner Geschichtsdarstellung ganz viel Kitt zwischen den Landesteilen, zwischen den Religionen und Regionen bekommen haben. Es ist das, was bleibt. Würden Sie zustimmen, Werner Orth?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist dieser Blick, das Machbare zu machen, wie Sie gesagt haben, seinen Beitrag zu leisten, sich nicht unterkriegen zu lassen von Schicksalsschlägen. So eher diese psychologische Seite und weniger das Politische. Er hat erreicht, im Grunde genommen, was er erreichen wollte und was er versucht hat auch zu zeigen. Demokratie und Freiheit, das ist kein Zustand, sondern es ist etwas, was dauernd zu erringen, zu behaupten, zu erkämpfen ist. Es ist eine geistige, intellektuelle Wachheit für den Einzelnen, für das Einzelproblem und für das Ganze.
Werner Orth, vielen Dank für diese Auskünfte. Das war Reflexe mit dem Biografen von Heinrich Zschokke. Bescheiden nennen Sie Ihren dicken Wälzer. Eine Annäherung an Heinrich Zschokke. Um wie viel mehr ist unsere Reflexe-Sendung nur eine kleine Annäherung, die neugierig machen soll auf dieses Buch oder eben auch einzelne Schriften von Heinrich Zschokke, die zum Teil wieder aufgelegt wurden, zum Teil in Bibliotheken sind. Das Buch ist im Verlag Hier und Jetzt in Baden erschienen. Das war Reflexe. Am Mikrofon Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.